Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat viel politisches Kapital in die Durchsetzung seiner Rentenreform investiert. Doch die Proteste dagegen ebben nicht ab. Die Bewegung radikalisiert sich. Wir sprechen gleich über Auswege aus dieser politischen Krise in Frankreich und blicken danach in einem Klimaschwerpunkt auf die Schweiz und nach Polen. Die Berner Regierung muss sich heute vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen ihrer Klimapolitik verantworten. Und in Polen sorgt der Boom beim klimaschonenden Baustoff Holz für kahle Wälder und große Sorgen. Politisch ist die Frage entschieden. Das Renteneintrittsalter wird in Frankreich von 62 auf 64 Jahre steigen. Allenfalls ein Veto des Verfassungsrates könnte die Reform noch stoppen. Bis Mitte April will sich das Gremium zu der umstrittenen Reform äußern. Das Gesetz selbst gilt parlamentarisch als beschlossen nach den gescheiterten Misstrauensvoten gegen die Regierung von Premierministerin Elisabeth Borne in der vergangenen Woche, auch ohne Zustimmung durch die Abgeordneten. Artikel 49.3 der Verfassung macht das möglich. Doch abgeräumt ist das heikle Reformthema damit trotzdem nicht. Hunderttausende Franzosen sind gestern beim mittlerweile 10. Protesttag gegen die Reform auf die Straße gegangen. Doch Staatspräsident Emmanuel Macron will die Reform weder zurückziehen noch vorübergehend aussetzen, auch wenn die Kritik von vielen Seiten auf ihn einprasselt. Falscher Zeitpunkt, falscher Inhalt und falsche Methode, sagt Macrons Vorgänger im Élysée und einstiger Förderer François Hollande zu dieser Reform.
Erreur de moment de faire une réforme des retraites lorsqu'il y a de l'inflation, une guerre en Ukraine, des préoccupations, une erreur de contenu aussi, une erreur également de méthode d'avoir privilégié un accord politique.
Eine Rentenreform durchzuboxen, wenn die Franzosen mit der Inflation und dem Krieg in der Ukraine beschäftigt seien, war falsch, so der frühere Staatspräsident François Hollande an diesem Wochenende. Und auch nicht auf die Gewerkschaften zuzugehen, sei ein Fehler gewesen. In Paris bin ich jetzt verbunden mit dem Politikwissenschaftler und Publizisten Joseph De Weck. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Köln.
Herr De Weck, das Verhältnis Macron-Hollande ist ein besonderes, aber der frühere Präsident spricht ja am Ende aus, was mehr als zwei Drittel der Franzosen denken. Diese Reform war ein Fehler und falsch war es auch, sie mit dem umstrittenen Verfassungsartikel zu beschließen. Hat sich Präsident Macron, der ja noch bis 2027 das Land führen wird, mit seinem Politikstil völlig isoliert?
Zumindest hat er sich in große Schwierigkeiten gebracht. Mit dieser Rentenreform bestätigt Macron eigentlich die schlechtesten Klischees über ihn, dass er ein Technokrat ist, der top-down aus Paris einfach die Politik im Alleingang bestimmt und darauf nicht wirklich auf Gewerkschaften, auf Sozialpartner hinzugeht, sondern am besten einfach selber weiß, was für das Land richtig ist und dies durchboxt, auch gegen alle Widerstände. Und diese Widerstände, die sind wirklich groß. 70% der Franzosen lehnen diese Reform ab. Macron hat eigentlich kein wirkliches demokratisches Mandat für diese Rentenreform und doch ist sie nun sehr wahrscheinlich Tatsache. Das schafft ein richtiges demokratisches Malaise in dieser Republik.
Bevor wir auf die politischen Parteien und die Gewerkschaften schauen, die Sie ja gerade schon kurz angetextet haben, welche Optionen hat die Regierung nun, um das Volk von den Barrikaden zu holen? Die Proteste haben sich ja zuletzt stark radikalisiert. Auch gestern gab es wieder Zusammenstöße und Krawalle in mehreren Städten. Mehr als 150 verletzte Polizisten unter anderem.
Ja, die erste Möglichkeit ist, auf den Faktor Zeit und eben auf den Verfassungsrat zu setzen. Wir sehen gestern, dass die Proteste in ihrer Zahl etwas abgenommen haben. Wir sehen auch, dass die Streikbewegung abgenommen hat, also die Mobilisierung, die lässt nach. Auf das wird Paris auf jeden Fall setzen. Das können sie auch. Man kann davon ausgehen, sobald das Verfassungsrat sein Urteil gefällt hat, dass die Sache dann wirklich gegessen ist. Das Problem ist aber mehr, dass die Leute ja wirklich sich übergangen fühlen von Macron und dass das einen sehr bitteren Nachgeschmack hinterlassen kann, den Macron in den letzten 4 Jahren, die er noch haben wird, teuer zu stehen gekommen wird. Also er muss etwas mehr machen, als jetzt nur auf Zeit zu setzen. Und da ist die Frage, was sind die Optionen? Sehr wahrscheinlich wäre der gewagteste Schritt, jetzt wirklich auf die Leute zuzugehen und zu sagen, okay, ich, Macron, ich bin bereit, Macht abzugeben, ich bin bereit, mehr Macht dem Parlament zu geben und somit dem Verlangen sozusagen nach demokratischer Gerechtigkeit der Franzosen den Franzosen hier entgegenzukommen.
Mehr Macht für das Parlament, also vielleicht einen Schritt in Richtung Vierte Republik. Schauen wir mal auf die politischen Akteure. Die Regierung will ja nun Gespräche führen mit den Gewerkschaften, aber auch mit den Oppositionsparteien. Aber nicht über die Rentenreform, sondern über andere Projekte. Wen und was hat die Regierung da genau im Blick? Mit wem könnte man sprechen? Wer könnte mit der Regierung zusammenarbeiten?
Ja, das ist eben wirklich schwierig. In der jetzigen Situation will niemand mit der Regierung zusammenarbeiten. Ihre Partner im Parlament, um Mehrheiten zu organisieren, sind eigentlich schon seit dem Beginn dieser Legislatur entweder die Mitte-Links-Kräfte oder es sind die Mitte-Rechts-Kräfte von Les Républicains. Die Republikaner waren eigentlich ihre treuesten Partner in diesem letzten Jahr im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren. Aber diese Republikaner sind jetzt in der totalen Krise, weil etwa die Hälfte dieser Republikaner haben diese Rentenreform unterstützt, die andere nicht. Es liegt schlussendlich an den Republikanern, die geteilt sind, die keine gemeinsame Position zur Rentenreform hatten, dass es eben nicht zu dieser Abstimmung im Parlament gekommen ist. Und diese Partei muss sich zuerst mal neu finden, bevor sie überhaupt überlegen kann, ob sie mit Macron wieder gemeinsame Sache machen will.
Für den Moment schließt ja der Präsident eine Regierungsumbildung oder eine neue Premierministerin, einen neuen Premierminister aus. Aber würde ihm das denn helfen? Würde das neue politische Dynamik bringen und womöglich den Zugang zu den Oppositionsparteien erleichtern?
Das ist möglich. Elisabeth Borne kommt eigentlich eher aus dem Mitte-Links-Lager. Macron könnte sie auswechseln gegen jemanden, der sehr nah bei den Republikanern ist. Das wäre sozusagen ein Angebot, um enger mit ihnen zusammenzuarbeiten. Andererseits könnte er auch versuchen, einen Schritt auf das Mitte-Links-Lager hinzutun und mehr auf die zu setzen. In einer gewissen Art und Weise entweder entscheidet sich Macron nun jetzt für eine Richtung, aber selbst wenn er dies tut, ist es alles andere als klar, dass sein Partner links oder rechts dann wirklich auch auf ihn zutritt. Drum muss Macron wohl auf den Faktor Zeit setzen oder dann wirklich einen richtigen Schritt Richtung mehr Macht für das Parlament tun. Das ist etwas, was er eigentlich 2017 auch versprochen hatte in seiner ersten Wahlkampagne.
Auf den Faktor Zeit setzt offenbar auch Marine Le Pen vom extrem rechten Rassemblement National. Ist sie die große Profiteurin dieser Krise?
Ja, sie ist die große Profiteurin dieser Krise. Sie hält sich sehr zurück. Sie erscheint quasi als Stimme der Vernunft in diesen Chaostagen in Frankreich. Sie ist nicht diejenige, die große Forderungen schreit in den Nachrichtensendungen, sondern zur Ruhe aufruht. Sie ist die Person, die jetzt gerade versucht, sich ein Image als verantwortungsvolle Politikerin zuzulegen. Und wenn man die Umfragen anguckt, dann sieht man, dass ihr das gelingt.
Einschätzungen waren das von Joseph de Weck. Er ist Politikwissenschaftler und Publizist und lebt in Paris. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Danke.
Die direkte Demokratie soll in der Schweiz dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger ein vergleichsweise entspanntes Verhältnis zu ihrer Regierung haben. Das Wahlvolk kann schließlich regelmäßig durch Volksentscheide korrigierend eingreifen. Doch beim Klimaschutz reichen einer Gruppe von Seniorinnen Wahlen und Mitbestimmung via Volksentscheid nicht aus. Die sogenannten Klimaseniorinnen wollen mit Hilfe der Gerichte die Regierung zu einem höheren Tempo beim Klimaschutz zwingen. Vor Schweizer Gerichten sind die Seniorinnen bislang gescheitert, aber heute beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mit der Klage. Sollte er die Schweiz verurteilen, könnte das Folgen für ganz Europa haben, wie Katrin Hondl berichtet.
Applaus im Genfer Kino Cinelux für einen Dokumentarfilm über historische Gerichtsurteile in den Niederlanden, wo Klimaschutzorganisationen gegen den Staat klagten und siegten. Und für Anne Marer, Co-Präsidentin der Schweizer Klimaseniorinnen, die heute in Straßburg auch Klimajustizgeschichte schreiben wollen.
Elle est très importante, elle est historique, parce que pour la première fois la Cour européenne.
Es ist ein historischer Tag, sagt Anne Marer, eine Premiere. Zum ersten Mal kümmert sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte um den Zusammenhang von Klimaschutz und Grundrechten. Wir hoffen auf einen Präzedenzfall, der die Staaten dazu bringt, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und das Notwendige zu tun, um die absolute Katastrophe zu verhindern. Über 2000 Mitglieder hat der Verein Klimaseniorinnen Schweiz. Ausschließlich Frauen, Durchschnittsalter 73. Ihre Klage in Straßburg richtet sich gegen ihr Land, die Schweiz. Vorwurf: mangelhafte Klimaschutzpolitik mit lebensbedrohlichen Folgen, erklärt die zweite Co-Präsidentin des Vereins, die Baslerin Rosemarie Wiedler-Welti.
Das Problem ist unsere Regierung, die viel zu wenig macht, ihre Aufgabe nicht erledigt, denn sie sollte sich einsetzen für gesundheitlichen Schutz von uns, weil bei uns eine Übersterblichkeit besteht für uns Frauen, für uns Ältere in Hitzewellen.
Und durch den Klimawandel kommt es immer häufiger zu Hitzewellen. Darunter leiden zwar auch junge Menschen oder Männer. Da es aber in der Forschung Hinweise gibt, dass ältere Frauen ganz besonders gefährdet sind, begannen die Schweizerinnen 2016 einen ausschließlich weiblichen Kampf für mehr Klimaschutz. Denn in der Schweiz kann nur vor Gericht ziehen, wer auch eine aktuelle und besondere Betroffenheit nachweisen kann. Doch die Klimaklage der Frauen wurde von sämtlichen Instanzen abgewiesen. In der Schweiz habe es an mutigen Richtern gefehlt, sagt die Genfer Klimaseniorin Anne Marer. Und so muss nun der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte klären, ob die unzureichende Klimaschutzpolitik der Schweiz die Menschenrechte der Frauen verletzt. Die Richter in Straßburg haben die Klage als dringlich eingeordnet. Auch deshalb geht Anne Marer heute optimistisch in die Anhörung vor der Großen Kammer. Mit viel Hoffnung, sagt sie.
Avec beaucoup d'espoir.
Unterstützt werden die Klimaseniorinnen von einem Team hochmotivierter Anwältinnen und Anwälte und von Greenpeace. Sollte der Europäische Menschengerichtshof im Sinne der Klimaseniorinnen entscheiden, hätte das weitreichende Bedeutung für die Schweiz und für alle Mitgliedstaaten des Europarates.
Weil die Schweizer Politik ihnen zu langsam beim Klimaschutz agiert, setzen die Klimaseniorinnen in der Schweiz auf juristische Hilfe des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Katrin Hondl über eine Klage, die Folgen für ganz Europa haben könnte. Holz ist einer der ältesten natürlichen Baustoffe der Welt, wird seit Tausenden von Jahren von Menschen genutzt und erlebt durch den Kampf gegen den Klimawandel eine Renaissance. Allerdings mit bisweilen negativen Begleitfolgen, wie Umweltschützer in Polen beklagen. Der waldreiche Staat hat angesichts der massiv gestiegenen Holzpreise den Holzeinschlag und den Holzexport vervielfacht. Sogar eigentlich geschützte Gebiete sind offenbar nicht mehr tabu für Rodungen, wie Martin Adam erfahren hat.
Der Weg führt gerade durch einen tiefen Wald. Hohe Nadelbäume zur Rechten, der Blick in die Tiefebene zur Linken. Die Puszcza Karpacka, der Karpatenwald ganz im Süden Polens. Andrzej Zbrożeks kleines rotes Auto rumpelt über den Pfad. Er ist auf dem Weg nach Hause. Sein Häuschen im Wald erinnert stark an ein Hexenhaus aus dem Märchen. Wäre da nicht die Schranke, die ihm die staatliche Waldbehörde auf den Heimweg gebaut hat.
In den letzten mehr als 10 Monaten hat es mir das Leben sehr schwer gemacht. Es hat mich so viel Zeit, Geld, Kraft und auch Nerven gekostet. Ich kann einfach nicht mehr normal leben. Andrzej Zbrożek fühlt sich gegängelt. Vor über 20 Jahren ist der Biologielehrer hier in den Wald gezogen, der, so fürchtet Zbrożek, jetzt Stück für Stück um ihn herum abgeholzt wird. Der Lehrer hat das immer wieder laut beklagt, hat die Lasse Panstwowe, die staatliche Forstbehörde, kritisiert. Sie würde auch geschützte Bäume fällen. Die Schranke, so scheint es ihm, ist die Antwort der Behörde. Ich bin ja gar nicht gegen die Forstwirtschaft, die Holzgewinnung, aber es besteht keine Notwendigkeit, dass diese wertvollen alten Bäume, die natürlichsten Teile des Waldes, abgeholzt werden. Sogar die Einheimischen sagen, es werden jetzt Bereiche betreten, in die noch nie jemand mit Säge und Traktor gekommen ist. Jetzt sind sie da, die Maschinen. Unweit von Andrzej Zbrożeks Haus fällt eine Tanne. 30 Meter hoch, etwa 100 Jahre alt, schätzt Przemysław Władek, der Oberförster aus dem nahen Kraszyczyn. Für etwa 80% der polnischen Wälder ist die staatliche Forstbehörde zuständig. Für diese Tanne ist es Oberförster Władek. Dass sie gefällt wird, sei richtig und notwendig, sagt er.
Po pierwsze, znajdujemy się w pięknym miejscu, gdzie istnieje.
Erstens befinden wir uns an einem wunderschönen Ort, an dem die Tannen ganz natürlich nachwachsen. Und zweitens ist diese Tanne oben mit Misteln überwuchert, die eine immer ernstere Bedrohung für die Nachhaltigkeit des Waldes darstellen. Wir müssen die mit Misteln befallenen Bäume so gut wie möglich entfernen. Und sei es nur, um zu verhindern, dass die jungen Bäume in der Nähe auch befallen werden. Es werde nicht mehr gefällt als nachwachse, sagt der Oberförster. Alles ganz legal, im 10-Jahres-Plan der Forstbehörde festgehalten. Die Aufregung der Umweltschützer hält er für übertrieben, auch wenn er selbst gerade in einem Natura 2000 Schutzraum fällen lässt. Und der Streit um die polnischen Wälder ist nicht neu. Als die polnische Regierung die Einschlagsquoten für den Urwald Białowieża erhöhte, offiziell im Kampf gegen einen Borkenkäferbefall, protestierten Umweltschützer. Die EU-Kommission klagte und die Fellarbeiten wurden erst gestoppt, als der EuGH Ende 2017 mit hohen Geldstrafen drohte. In polnischen Wäldern seien noch vor gut 20 Jahren 26 Millionen Kubikmeter Holz jährlich gefällt worden. Heute seien es über 40 Millionen, beklagt Krzysztof Cibur von Greenpeace Polska. Auch in anderen europäischen Ländern werde immer mehr Holz gefällt. Das Problem in Polen aber sei der Alleingang der Regierung. Die Menschen verstehen, dass wir in einer anderen Situation sind als vor Jahrzehnten. Es gibt die Klimakrise und die Wälder sind mehr als nur Material, um daraus Bretter zu machen oder es zu verbrennen. Das Problem besteht darin, dass wenn der Plan zur Waldbewirtschaftung einmal vom Minister unterschrieben wurde, kann man nicht mehr dagegen klagen. Vor einigen Wochen erst hat der EuGH entschieden, dass Polen diese Rechtslage ändern muss. Die Gesellschaft muss das Recht haben, mitzuentscheiden. Umgesetzt wurde davon bisher nichts. Derweil wird weiter abgeholzt, verkauft und von Zwischenhändlern exportiert. Es lohnt sich, denn nach der Corona-Pandemie, aber auch durch die Einfuhrbeschränkungen für Holz aus Russland und Belarus, steigen die Preise. Im Herbst 2022 gab der Danziger Hafen bekannt, dass die verladene Holzmenge im Vergleich zum Vorjahr um über 3000% angestiegen sei. Nicht ausschließlich, aber eben auch Holz aus polnischen Wäldern. Biolehrer Andrzej Zbrożek schließt die Schranke hinter sich. Noch ist er auf seinem Heimweg umgeben von Bäumen und eigentlich, sagt er, habe in der Nähe ja mal ein Nationalpark entstehen sollen. Viel Hoffnung macht er sich da allerdings gerade nicht.
Der Holzkahlschlag in Polen und die Folgen. Der Beitrag war das von Martin Adam aus Warschau. Die Themen aus Europa hat Andreas Noll an dieser Stelle für Sie sortiert. Kommen Sie gut durch den Tag.